gut aus, die Bluse. Ist die von uns? Nicht von uns? Und dann gefällt sie mir nicht. Also wie gesagt.
Ist es denn wirklich so, dass wir jeden Dreck, der vom Westen kommt, nur kopieren müssen?
Auf die Beine, ihr Affen der Welt.
Mit einem Fernsehkünstler ist es wie mit unserem Schweinebraten.
Was?
Er kriegt auch erst sein richtiges Gesicht in der Röhre.
Die Menschen können alles. Das hängt vom Charakter ab. Verstehst du?
Nein, aber ich werde es mir merken.
Neuer Podcast, Muckefuck und Fernsehfunk. Steffi Heidrich, stellvertretende Chefredakteurin der SuperTV mit von der Partie.
Hallo Jürgen,
ja.
Mein immer gut gelaunter Lieblingskollege.
Wunderbare Chance für mich, in diesem Podcast mit Kollegen und Kolleginnen zu reden, die ich lange Jahre kenne oder noch nie so gut kennengelernt habe wie jetzt zu diesem Anlass. Heute zum Beispiel ist Chris Dörk bei uns. Hey!
Hallo!
Wir sind uns nie über den Weg gelaufen.
Nee, nicht so richtig.
Nicht wirklich.
Nee, nicht wirklich.
Aber es wurde Zeit und es ist gut, dass es so gekommen ist.
Ja, was lange währt, wird gut.
Genau. Und wir sitzen hier, dass wir unseren Hörern auch mal immer so das Bild vermitteln. Manchmal sitzen wir bei unseren Gästen zu Hause am Kaffeetisch und manchmal sitzen wir im Restaurant oder auf der Straße, wie mit Walter Plate am Restaurant.
Ja, das war gut.
Und auf die Straßenbahn durch.
Auf der Straße?
Ja. Schwierig, akustisch kompliziert.
In seinem Lieblingsrestaurant.
Ja. Heute sitzen wir bei einem meiner Lieblingssender. Wir sind in Potsdam. Hier ist das Kinderradio Teddy zu Hause und BB-Radio.
Da bin ich doch genau richtig.
Ja, siehst du, genau. Und die haben uns hier den Raum gegeben, damit wir in Ruhe miteinander reden können.
Ja.
Und wir haben im Auto schon, als wir hierher gefahren sind, viel miteinander gesprochen.
Ja.
Steffi, da hätten wir schon mitschneiden sollen.
Ja, ich habe zwischendurch ein paar Mal gedacht, Mensch, ja, da müssen wir nachher noch mal drauf eingehen, auf die Geschichten.
Ja, so du, haben wir alle das Mikrofon jetzt hier um den Hals zu hängen? Muss mal gucken, was jetzt kommt. Aber du bist da völlig unbefangen, oder?
Total.
Ja?
Immer.
Ja? Bist doch schon mal so ein Fettnäpfchen getreten auf diese Art und Weise, so rausgeplautzt und.
Das kann bei mir passieren.
Oh ja, da freuen wir uns schon drauf. Hoffentlich passiert es. So, lange Vorrede jetzt gewesen. Wir müssen gleich zum Thema kommen, weil es ist ein wundervolles, erfülltes, langes Leben, in dem du dich befindest. Hast noch viele Dinge im Kopf, die noch kommen wollen.
Ja.
Also wir müssen über so vieles reden.
Ja, man kann keinen Podcast über das DDR-Fernsehen machen ohne Chris Dörk.
Das geht überhaupt
gar nicht. Das ist schon mal klar.
Ja. Richtig.
Obwohl gestartet hat alles als Gebrauchsweberin. Wie ist das denn passiert?
Werberin.
Ach, ich habe nie gewebt. Ich habe geworben. Gebrauchswerberin.
Ja, na, Schaufenster dekorieren.
Ah.
Und Gebrauchswerberin beinhaltet alles. Also Preisschilder schreiben und Banner beschriften und Blickfänge bauen. Das beinhaltet alles.
Ja.
Also es gibt heutzutage, wird das glaube ich immer so, dass der eine schreibt die Preisschilder, der andere dekoriert und so alles so. Aber ja.
Hast du dabei auch schon immer gesungen?
Ich habe immer gesungen. Ich habe ja damals in der Schule, also wir hatten einen zauberhaften Lehrer, da haben wir über Schubert gesprochen. Und da hat er gesagt, wer kennt denn das Heiderösl von Schubert? Und meine Mama hat immer gesungen beim Abwaschen. Die war früher auch im Chor, die war Sopran. Ich bin alt. Und ich bin auch alt. Und ich bin also jetzt schon alt und bin ein Alt im Gesang. So. Und der sagt, da habe ich mich gemeldet. Ja, ich kann. Na, kannst du uns das mal vorsingen? Oh Gott, ich wäre fast im Erdboden versunken. Ich war ganz, kann sich heute keiner mehr vorstellen. Ich war total schüchtern, wenn ich an einer Gruppe von Menschen vorbeigehen musste. Oh, das war schrecklich für mich. Ich war ein ganz schüchternes Mädchen. Also habe ich das Heideröslein, das ist sein Knab, ein Röslein stehen, Röslein auf der Heide. Das ist das von Schubert, ne, die Fassung. So, dann habe ich das gesungen und da haben meine Mitschülerin gesagt, ey, du kannst ja richtig gut singen. Willst du nicht mal bei der Junge Talente mitmachen hier bei der FTJ? Ich sage, ah, nee, warum? Ich sage, doch. Ich sage, ich habe überhaupt nichts anzuziehen. Ich habe damals schon, ich habe damals schon immer nur Jeans getragen und Jeansjacken, weil meine Oma lebt in Hamburg, die hat mir so Jeans geschickt. Und ich hatte so ganz kurze Haare, Mein Papa hatte mir nämlich, da war ich 16, eine Kaltwelle. Mein Papa war Friseur. Mhm. Eine Kaltwelle gemacht. Ich sah aus wie meine eigene Mutter. Ich fand das ganz schrecklich. Und dann habe ich im Fernsehen, nee, Quatsch, nicht im Fernsehen, in einer Zeitung, ich weiß nicht mehr, ob das, das war eine Schauspielerin aus Amerika oder so, die hatte ganz raspelkurze Haare. Und da habe ich mich in die Badewanne gesetzt, mit Spiegel hin, Spiegel vorne und habe mir die Haare so kurz geschnitten. Mein Vater hat einen Tobsuchtsanfall gekriegt. Was sollen die Kunden denken? Und du bist, ich sage, ne, das habe ich doch gar nicht so schlecht geschnitten. So, und dann war das so richtig, ganz viele junge Mädchen haben sich damals die Haare dann auch so geschnitten, so, so kurz.
Du warst Trendsetterin in dem Moment.
Ja, irgend sowas. Und wenn ich dann aber mit der Jeansjacke und diesen kurzen Haaren, mich kannte ja noch keiner in irgendein Geschäft kam und hier vorne war ich auch noch flach, da konnte es mir oft passiert, ich sage, und der junge Herr, bitte. Ja. Ich sah aus wie ein Bengel. Ja. So. Also dieses Burschikose habe ich mir aber auch behalten irgendwie bis heute. So, ich musste mal in Generaldirektion für Unterhaltungskunst zum Chef und da war ich 35 und da hat er gesagt, also Frau Dirk, Sie müssen jetzt langsam eine Dame werden. Da habe ich gesagt, ich werde nie eine Dame und wenn ich 80 bin, ich bin jetzt über 80, ich bin immer noch keine Dame in dem Sinne.
Aber dann werde ich jetzt die Mädchenfrage stellen, die ich eigentlich für später erst geplant hatte. Warum sind die Haare dann lang geworden? Sah so stylisch aus mit kurz, hatte der Herr was gesagt.
Ja, aber
und
irgendwann, das geht jetzt ein bisschen weit. Irgendwann wurde meine Oberweite, also ab Wechseljahre, wurde die Oberweite ein bisschen groß. Und da fand ich, das sieht einfach blöder aus von der Proportion, der kleine Kopf und da muss schon ein bisschen längere Haare.
Haben wir das jetzt auch enthüllt?
Haben wir alles enthüllt? Im Gegengewicht quasi zu schaffen. Einen optischen Blickfang am Kopf damit.
Ja, okay. Und irgendwann fing ich dann noch an, ich hatte ganz viel mir damals in der Leipziger Straße da gab es da so einen tollen Laden, Gott, exquisit. Da gab es immer Baskenmützen und ich fand Baskenmützen ganz toll. Mhm. Ich habe die mir gekauft, aber wenn ich die aufgesetzt habe, ich dachte, irgendwie stehen die dir nicht. Und das war so nach der Wende und da irgendwann kam ich dann auch auf die Zöpfe und dann habe ich mir mal so eine, du siehst jetzt gut aus mit so einer Baskenmütze, aber es ist ein bisschen langweilig. Und dann habe ich mir die alle, man sagt jetzt gepimpt, ne?
Ja.
Mit irgendwelchen bunten Gürteln aus Guatemala oder mit irgendwelchen Knöpfen oder mit Sternen oder die eine hatte nur einen Stern und so. Und dann hatte ich die Baskenmützen und das trage ich bis heute, weil ich bin ein praktischer Mensch. Also zum Friseur von der Veranstaltung geht gar nicht. Also Zöpfe, Baskenmütze, zack und du siehst, bist immer gepflegt.
Also seit Anfang, Fotos seit Anfang der 90er Jahre, die man von dir findet im Netz, immer eine Baskenmütze.
Mhm. Immer eine Baskenmütze.
Immer eine,
ja.
Immer
eine. Jetzt habe ich so ein bisschen, jetzt trage ich immer Basecaps.
Ja.
Die sind im Sommer schön, da brauche ich keine Sonnenbrille.
Mhm. Ja, okay.
Ich mag die Dinger.
Ja. Naja, da haben wir den modischen Aspekt dazu.
Den haben wir schon und die Bodenständigkeit, mit der wir sie hier erleben, haben wir auch gleich.
Ich bin zum Beispiel kein Mensch, der für jede Veranstaltung eine neue Klamotte braucht, weil ich finde das Verschwendung, also und auch Geldverschwendung.
Ja.
Also ich pimp mir das immer neu. Also da kommt mal eine rote Krawatte dazu oder da mal eine grüne Schleife oder da mal das und so. Ich finde, das ist viel besser und das ist kreativer, als wenn du dir immer neue Fummel kaufst.
Den Do-it-yourself-Trend haben wir jetzt auch abgehakt. Wir
sind voll
und praktisch veranlagt. So richtig so praktisch. So ein DDR-Mädel. So.
Absolut. Ich habe mir zu DDR-Zeiten ganz viel Bühnenklamotten selber
gemacht.
Ja. Und wir hatten wunderbare Bettlaken in der DDR.
Ja.
Aus richtig kräftiger Baumwolle.
Ja.
Aber gut, sehr gute Qualität. Mhm. Und dann kannte ich, mein Mann hat Fotos gemacht für Plauner Spitze und da kannte ich ein Model. Und der Vater von ihr, der hat gefärbt, T-Shirts und so. Und der kriegte die Farben aus England. Und der hatte ein wahnsinnig geiles Rot. Und da habe ich mir das Zeug rot färben lassen. Da habe ich mir tolle Sachen genäht aus diesen Bettlaken. Ja. Also.
Ich hatte auch zwei Bettlakenhosen. Jetzt, wo du saßt, erinnere ich mich da auch dran.
Und da werden viele unserer Hörerinnen und Hörer sagen, ja, ich erinnere mich. Denn es gab auch Fernsehsendungen dann später, deren Grundidee war, aus den Dingen, die man zu Hause hat, etwas Schickes zu schneiden.
Vernünftig. Ist heute noch,
es gab nicht alles das, was
wir haben. Ist aber heute noch vernünftig.
Ja, ist es.
Nachhaltig,
ja.
So, und ich habe viel gestrickt und alles mögliche. Und dann hatte mich ja irgendwann Vor diesem, da in der Leipziger Straße, vor diesem Exquisit, wo ich mich ja öfter rumgetrieben habe, weil es da so schöne Sachen gab. Da hatte mich eine Entwerferin angesprochen vom Modeinstitut, die Gera Wernitz. Und die wollte gerne, dass ich für sie laufe, weil ich hatte so im rechten Knie so einen leichten X-Schlag beim Laufen. Das fand die Hammer.
Ja.
Die war Entwerferin für Jugendmoden.
Ja.
Und dann hat die mich zweimal angesprochen und das dritte Mal tat sie mir leid. Da habe ich gesagt, okay, ich mache das. Aber es hat dann auch wirklich Spaß gemacht. Das Schlimme waren nur die Anproben. Da wurde es ja oft gepiekt, ne, von den Stecknadeln, wenn du musstest ja ewig stehen. Und das wird doch alles mit Stecknadeln an dir angesteckt. Ja. So rum. So. Und da gibt es dann also 67 und 68 gibt es zwei Modehefte, also wo ich vorne von der Saison Jugendmoden für Jugendmoden, wo ich auf dem Titel bin und ganz viel drin. Und dann, ja. Und da habe ich ganz viel schöne.
Hast du schon noch ein bisschen gemodelt, auch gleich?
Auch gemodelt. Es hat Spaß gemacht. Ja. Wir haben auch gar nette Fotografen kennengelernt und es gibt schöne Fotos aus der Zeit noch.
Ja. Okay. Naja, vielleicht finden wir in der Super TV eins von diesen Fotos. Ich weiß es nicht.
Ich werde mich bemühen, die zu finden. Ist nicht so einfach mit diesen alten Bildern aus DDR-Zeiten.
eBay.
Warum?
Ja, es ist komisch. Es gibt kaum.
Es gibt viel Schwarz-Weiße.
Ja, es gibt viel Schwarz-Weiße.
Aber Schwarz-Weiß finde ich schön, heute noch.
Aber es gibt immer diesen einen Fundus an alten Fotos. Und jetzt gibt es die Super TV natürlich auch schon über 30 Jahre. Und ich kann sagen, ich glaube, wir haben jedes Bild schon einmal gedruckt.
Nee, meinst das nicht? Bezweifle ich.
Ja. Na, vielleicht kann ich zwischen euch beiden angenommen. Vermitteln.
Ja, also.
Chris, wenn du ein Foto zu Hause hast.
Ich muss mal meine große Kiste, eine riesige Kiste mit. Aber garantiert.
Ja. Solltest du ein Foto finden, dann natürlich sofort.
Schicke ich an Sie.
Super Thema, schickst du an Steffi. Bitte, Steffi, habe ich gerne gemacht.
Ja. Danke, Jürgen.
Neue Fotos.
Wirklich mein Lieblingsfoto.
Neue alte Fotos.
um das nochmal zu sagen.
Okay. Naja, ich habe natürlich wahnsinnig viele Fotos. Ich habe ja, ich war ja also dann nach der Scheidung von Frank, habe ich ja dann. Lebe ich heute noch, also 50 Jahre lang mit einem Fotografen und Bildjournalisten und da gibt es natürlich massenhaft Fotos von mir.
Ja.
Auch Fotos, die noch gar niemand kennt.
Ja, schön. Vielleicht jetzt wird es richtig unruhig.
Jetzt muss ich ein bisschen auf meinem Stuhl hin und her.
Aber Fotos, ja, das eine. Ich kenne viele Künstler, die haben auch Bühnenklamotten von damals gesammelt. Nicht nur Erinnerungen in Fotoform, sondern solche Dinge. Ich weiß nicht, sitzt man da am Sonntag davor und sagt, oh, war das schön, damals vor 30 Jahren
oder
so?
Ich habe nur noch ein Kleid, das war auf meiner ersten LP. Da hatte ich so einen weißen Feldstiefel an und dann war das Kleid hier so gestreift und die hatte knallrote, also so Zöpfe mit so ein sehr, sehr hübsches Cover. Und dieses Kleid habe ich noch. Ja. Das passt jetzt auf die Hälfte meines Körpers. Also da war ich sowas von dünn. Das war aus Frankreich.
Okay,
ein sehr süßes Kleid. Das mag ich auch nicht verschenken. Also an dem Kleidchen hänge ich. Und dann hatte ich ein, das habe ich mal verborgt. So bei Lutz und Liebe habe ich ja viele Sachen gemacht. Und da hatte ich auch ein sehr, sehr süßes Kleidchen. Und das habe ich den dann aber gelassen. Ich wollte das nicht mehr. Man kann sich so, ich heb mir das nicht auf. So verrückt.
Das war so meine Frage. Wie gehst du mit Erinnerungen um, mit Erinnerungsstücken?
Selten. Also ich habe vor allen Dingen auch nie. Vielleicht heute sage ich mir, das wäre vielleicht besser gewesen, nie von mir Zeitungsausschnitte gesammelt. Ja. So nix.
Ja.
In der Beziehung bin ich total uneitel. Aber manchmal sagt man, da hätte sie das vielleicht auch ein bisschen was aufheben können.
Ja, aber letztendlich, ganz ehrlich, dann sitzt man da.
Was und soll's? Sich,
richtig.
Ja, was soll's?
Was bringt's mir? Ja.
Heute ist heute und damals ist damals.
Ja, also, man war schlanker und man hatte eine bescheuerte
Frisur. Die meisten Menschen waren schlanker. Aber ich habe ja wieder abgenommen, also ich meine, kann man ja nicht meckern.
Ja,
immerhin 8 Kilo, also hallo.
Da müssen wir direkt noch eine Seite aufmachen.
Ich habe meine Ernährung umgestellt.
Genau, Abnehmtipps mit Chris.
Nee, ich habe meine Ernährung einfach umgestellt, ja.
Von was auf was?
Kaum Süßes
und
nur gesundes Zeug, ganz viel Gemüse und Salate und so.
Zucker
und
ist immer ein Problem, glaube ich.
Aber es hat nicht auf die Stimmung geschlagen, wie ich merke.
Überhaupt nicht. Nee, überhaupt nicht.
Also du bist so ein fröhlicher Mensch.
Ich bin, also Gott sei Dank.
Ja.
Weißt du, ich bin so ein Mensch, es gibt ja auch miese Situationen in meinem Leben und auch Menschen, die bekloppt sind. Aber ich lache mir das dann weg und ich kann das.
Ja.
Das, weißt du, so, manchmal stehe ich früh morgens vorm Spiegel und sage, naja, Du siehst ja ein bisschen scheiße aus, aber ich habe dich trotzdem lieb. Und in dem Moment, wenn man lacht, gibt man ja dem Gehirn das Zeichen, wenn du lachst, ist die Welt in Ordnung. Also geht es dir besser.
Genau, ja.
Ich habe übrigens meine CD, die ich mir zu meinem 80. Ich habe ich mir geschenkt, die ist ja noch nicht draußen. Die wird hoffentlich bald veröffentlicht. Die heißt ja Schenk ein Lachen.
Ja.
Und so heißt auch das erste Lied.
Da haben wir's.
Ja. Weil Lachen ist unheimlich wichtig.
Absolut, ja. Was aber nicht heißt, dass du auch ein ernsthafter Mensch sein kannst. Also
ich kann auch sehr ernsthaft
sein. Du verschließt ja nicht die Augen und
Problemen oder so. Nein, überhaupt nicht.
Wir sind ja da. Ne?
Und ich kann auch, das ist bei Lachenden meistens so, ich heule auch sehr schnell.
Ja, ja, ja.
Also wenn irgendwelche Tiere wieder nach Hause finden oder im Fernsehen oder, oder irgendwelche Kinder und Mami und Papa, dann fange ich sofort an zu heulen.
Ja.
Oder irgendeiner ist schwer krank, den kenne ich gar nicht, fange ich sofort an zu heulen. Okay.
Also eine Emotionsskala richtig ausgewogen von da nach da, komplett
ich nutze
Ausschlag.
Die total aus.
Ja, das ist doch gut.
Ja, aber immer wunderbar. Mit dem Herzen dabei, das finde ich sehr sympathisch.
Das ist auch toll.
Okay. Ja, wir waren bei der Gesangskarriere stehen geblieben. Wenn man so ein bisschen über dich recherchiert, heißt es immer, hast du den Berufsausweis gemacht? Was das ist, weiß ich ja durch den Podcast inzwischen. Und dann ging es gleich los mit Chris und Frank. Aber so das dazwischen,
ich glaube,
wie man dazu gekommen ist.
Den Berufsausweis habe ich aber.
Das war das davor oder danach?
Das ist, das ist ja, ich war in der Ostsee also wir waren 4 Mädchen. Perikles Fotopoulos kennt kaum jemand noch. Und der suchte damals so eine Truppe, die immer bei ihm singt, da in seinem Programm. Und der hatte uns alle im Fernsehen gesehen und mich hat er gesehen. Ich habe Summertime gesungen bei Herzklopfen kostenlos bei Quermann. So, und das, schrecklich, wenn ich das heute sehe, das ist ja schrecklich. Das ist ja, wir haben das damals gelernt beim Gesangslehrer. Wir haben nicht Liebe gesungen, sondern Liebe. Liebe, wenn ich das höre, das ist furchtbar. Das haben mir übrigens einige bestätigt, die im Chor waren und so, die das auch so singen mussten. Ich kann mir das deswegen nicht angucken, denke ich, oh Gott.
Also du warst quasi so Background-Sängerin für einen griechischen
Künstler. Und wir haben auch so Titel gesungen. Und wir haben auch Solo-Titel gesungen, Und da waren wir oben an der Ostsee und da lief mir Frank Schöbel über den Weg. Und er sagte, sind Sie nicht die, die im Fernsehen Summertime gesungen hat? Ich sag, ja. Naja, und dann haben wir bla 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 und dann haben wir uns wieder aus den Augen verloren. Und irgendwann, da war ich mal ein Vierteljahr in der Musikhochschule in Dresden, weil die wollten damals so eine Schlagersängerklasse, aber die hatten keine Leute für mich. Also ich habe Korrepetition gemacht mit eben von der Oper und da sollte ich immer dieses Lied von der Ruth Brandino, das glaube ich, sind junge Mädchen, 16 Jahre alt, da muss ich immer singen, sind junge Mädchen, 16 Jahre alt. Da habe ich gesagt, so kann ich das nicht singen.
Ja,
aber so singt man das und dann wollte man mich überzeugen, ich hätte doch so eine schöne Altstimme und im Opern Chor brauchen die immer Altstimmen. Nee. Also Opernchor, das war nur gar nicht für mich. Ich bin heute noch, ich gebe es ehrlich zu, ich liebe klassische Musik, ich liebe Opernarien, aber ganze Opern kann ich nicht ertragen. Weil Sachen, die man eigentlich sprechen könnte, singt man da, macht mich wahnsinnig. Ja, gut.
Man braucht das Verständnis und viel Geduld und wahrscheinlich.
Ja, auch, es gibt Wunders, gerade von Verdi und himmlische Arien, die ich mir sehr gerne anhöre, aber nee, eine ganze Oper ist nichts für mich.
Ja, ja.
Genauso wie ich auch kein Operetten-Fan bin. Also heute, weiß nicht, Musical, aber nee, ich glaube, ist nicht mein Ding.
Du hast, Erich Weinhardt Ensemble auch selbst gesagt. Gibt einige, die waren beim Erich Weinhardt Ensemble.
Ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben damals zwar viel rumgemosert, aber eine bessere Schule gab es gar nicht.
Ja.
Und wir waren ja immer eingebettet in, also wir hatten einen Regisseur und wir hatten wir hatten einen Gesangslehrer und wir hatten alles.
Ja.
Also das war, wenn man das im Nachhinein betrachtet, war das eine schöne Zeit. Wir mussten uns um nichts kümmern. Wir setzten uns in den Bus und kamen zur Veranstaltung.
Ja.
Alles war schon probiert und geübt und wir hatten ein tolles Orchester mit guten Musikanten. Also
Vielleicht unseren Hörern, die den Begriff zum ersten Mal hören, Erich Wandert-Ensemble. Wir sind jetzt so im Thema, Steffi und ich, für uns ist das jetzt schon normal zu wissen, was das ist, war im Grunde das Kulturensemble, die Kulturabteilung der Nationalen Volksarmee.
Genau.
Also im Grunde auf der Bühne fast alle in Uniform.
Ja.
Bis auf wenige zivile Musiker.
Ja, nee, ich war da nicht in Uniform.
Nee, und
so die Mädels hatten nicht. Ich musste nur Uniform anziehen. Ich war ja nicht da eingebettet, ich war ja so privat. Also
ja.
So.
Ja.
Und ich bin ja eigentlich nur wegen dem Frank dahin gegangen.
Der hat im Uniform da vorne gestanden.
Ja, der war ja eingezogen worden und musste das ja gar nicht machen, weil der war gleich bei Weihnachts. Und so. Und ich musste allerdings im Ausland Uniform tragen.
Tatsache,
ich sah so geschossen aus, weil ich war so ganz dürre, die kurzen Haare. Da hatte ich so ein Schiffchen auf dem Kopf und dann nicht etwa ein Minirock, so ein knackigen, sondern der Rock ging bis in die Mitte, der war so ein ganz engen Rock. Ich sah aus wie eine Schelche ins Kraut.
Okay. Ja. Aber du hattest eine maßgeschneiderte Uniform, vermute ich mal.
Ja, das war alles maßgeschneidert.
Wollte ich doch sagen, es gab doch keine NVA-Uniform für Frauen in der Größe.
Damals. Bitte, sah ich gemein.
Ja, und da haben wir es wieder. Erich Wandert-Ensemble, im Grunde genommen die musikalische Variante einer Armee, die da unterwegs war, sowohl im eigenen Land als auch im Ausland.
Da hatte ich sogar mal die Chance, da habe ich sogar mal mit Raul Castro zusammen gesungen.
Siehst du?
Also noch mit, die hieß Christel Brothage, das war eine andere Sängerin, die da mitsang. Wir hatten, also ich hatte mit der Christel ein Duett, das hieß El Mambi, das war ein kubanisches Lied mit fürchterlich schwierige Tritonus und ich hatte die zweite Stimme, das war sowas von, und dann waren wir, das war so ein Herbstmanöver irgendwo und da war auch Raul Castro und als wir dieses Lied sangen, kam Raul Castro und sagt, er möchte es unbedingt mit uns singen.
Ja.
Und dann stellte er sich in die Mitte, der hat eine Stimme wie ein Bär, ganz laut. Die Töne stimmten nicht alle. Mhm. Und ich mit meiner zweiten Stimme hatte echt zu tun. So, als ich dann 5 Jahre später war ich dann mal, das war zum Jahrestag zur DDR, war ich in Kuba mit dem Ensemble. Und da sagte unser Botschafter, der sagt, oh, heute kommt doch Raul Castro. Und da sage ich so, ach, das ist ja toll, den kenne ich. Da guckte der mich an, als wäre ich so, wie manchmal so bescheuert. Und so, und dann kam diese ganze Truppe da rein und wir standen, da hatte ich, also ich hatte ganz kurze Haare, als er mit mir gesungen hat, und da hatte ich dieses lange Haar schon. Und da guckte er mich, stutzte, kommt auf mich zu und sagt, du hast ja jetzt lange Haare, du hattest damals kurze Haare, wir haben mal zusammen den Mambi gesungen, da hat aber unser Botschafter
geguckt.
So, und dann hat er gesagt, und da hatte ich unheimliche Angst, da hat er gesagt, er möchte gerne, dass ich das mit ihm und seiner Familie mal zusammen singe. Dachte ich, oh Gott, ich kann das Ding überhaupt nicht mehr. Den Text vergessen, alles. Also ich kann das, habe ich das gar nicht mehr. So, und dann kam mir der Zufallshilfe, dass wir in die Provinz mussten. Und dann habe ich mich entschuldigt. Wir mussten irgendwo. Ja, Gott sei Dank.
Wenn wir uns die damalige Zeit vorstellen und viele von uns, die auch jetzt unseren Podcast hören, sind in der DDR groß geworden.
Ja.
Wir haben auch gelernt, wie Medien mit Künstlern und mit Prominenz umgehen. Wir haben nie Stories gelesen, Home-Stories oder solche Geschichten oder Gerüchte und solche
Gott
Dinge.
Gott sei Dank.
Das gab's alles nicht.
Gott
Doch,
sei Dank.
Es gab schon. Es gab das Traumpaar der DDR.
Ja, aber ich bin so froh,
dass
dieses Traumpaar der DDR sich zu DDR-Zeiten hat scheiden lassen.
Ja.
Na, die Journalien hätten uns ja zerpflückt.
Das wäre ein Futter gewesen.
Das wäre ja furchtbar gewesen.
Aber wie gesagt, ich habe es ja extra so das Bild gemalt, wie war es im Osten?
Ja.
Und ihr wart die Ausnahme. Weil bei euch hat man die haben euch befeuert von
Wahnsinn,
allen Seiten.
Wahnsinn. Also mit dem Kind und die Fotos.
Eine Live-Schaltung
und
in der Fernsehsendung
und
nach Hause, mit dem Kind
eher auf
der Bühne. Und
das finde ich bis heute sowas von böse. Ich habe es den x-mal verboten, das zu senden.
Ja.
Das Kind schreit die ganze Zeit.
Ja.
Ich habe mich damals gesperrt. Der Frank wollte das unbedingt.
Ja.
Ich habe damals, da haben sie alle gesagt, ich habe eine Meise. Wir hatten eine Einzimmerwohnung und eine Küche und ein kleines Bad.
Ja. Also auch das an der Stelle mal wichtig, Ausrufezeichen der Händler, ihr habt nicht in einem luxuriösen Haus gewohnt mit 3 Autos davor.
Nee.
Okay. Ein ganz normalen Plattenbau.
So, und dann Und dann kamen die Leute und mit der Haufen Scheinwerfer und zu dem kleinen Kind. Und da habe ich so einen Eimer vor die Tür gestellt mit Desinfektionsmittel. Ja. Die mussten sich alle die Hände waschen. Die haben gesagt, ich habe eine Macke. Ja. Aber ich fand das furchtbar. Und dann schrie das Kind, weil so viele Leute, ich fand es schrecklich. Ja. Und dann sagt der Frank am anderen Ende der Kamera, der hatte irgendwo eine Veranstaltung, ja, wenn ich nach Hause komme, dann wickel ich wieder das Kind. Und dann wird so,
ja.
Da hat es nicht gewickelt.
Ein großer Lacher und viel Applaus in dem Augenblick da in der Veranstaltung.
Ja, natürlich, ja, natürlich. Ja, ja. Und ist aber so, alles bla bla.
So sind sie, also, Männer.
So sind sie, die Männer. Ja.
Aber wie war das für dich? Weil du kannst ja da nicht in die Kaufhalle gehen oder so.
Doch.
Oder doch? Konntest
die
du
waren doch alle lieb zu mir.
Alle nett, ja.
Die waren alle super nett.
Ja.
Hm. Ja, lief. Ich war da auch normal.
Ja.
Ich war ja nie ein Star in dem Sinne. Hm. Ich bin ja nie geschminkt durch die Gegend gelatscht oder so. Ich war ein ganz normaler Mensch, bin ich heute noch.
Ja, ja.
Aber es ist schon faszinierend, wie die Menschen damals auch Anteil genommen haben, weil es ist jetzt 50 Jahre her ich bin danach geboren und selbst ich weiß, das große Schlager-Traumpaar der DDR, Chris und Frank.
Und ich muss ehrlich sagen, gebe ich recht, also wir waren von der Optik, von den Stimmen wirklich ein Traumpaar. Also um Gottes Willen, dagegen habe ich nichts, das waren wir wirklich.
Ja. Und ihr hattet auch Möglichkeiten, die mancher sagen würde, Filme, die DEFA-Filme, auch noch sehr erfolgreich waren.
Ja, heißer Sommer. Der Nicht-Jummeln-Liebling war dann schon nicht mehr so, ne?
Ja, ist auch so mit dem Nachfolger. Ja.
Mir gefiel damals Nicht-Jummeln-Liebling ein bisschen besser, weil ich damals schon ein bisschen besser war, weil in den heißen Sommer wurde ich reingeschubst, schauspielerisch, keine Ahnung. So. Und wenn ich mich da manchmal so sehe, denke ich manchmal, ja gut, aber. Und wenn ich es jetzt so mit Abstand, ich habe mal die beiden Filme nacheinander gesehen, heißer Sommer ist eindeutig der Beste. Mhm. Ist nicht umsonst ein Kultfilm, also wirklich. Ja.
Wie heiß ging es denn hinter den Kulissen zu?
Ja Gott, ich war immer ein bisschen sauer, dass der Frank nur diese Blonde da kriegen sollte. Dann haben die sich den ganzen Tag lang rumgesielt, aufeinander am Meer. War ich natürlich eifersüchtig, das war nicht so witzig. Außerdem war ich da schon, war schon Alexander unterwegs und da ist man ja besonders sensibel, ne?
Also beim Dreh schon?
War's ja, schon da ist da entstanden.
Heißer Sommer.
Heißer Sommer.
Ja, ja, ja.
Und ich musste dann vor allen Dingen noch da in der Scheune, musste ich ja von den Balken runterspringen. Also wenn man, ich sehe es, dass ich da oben geheult habe. Ich war ja schon im dritten Monat. Und das waren ja 4 Meter. Und da hatte ich vorher so eine Spritze gekriegt, dass ich nicht, der Regisseur hätte ja auch ein Double nehmen können. Das macht man ja für sowas immer. Also ich fand es schon sehr strange. Aber
hast
dem
nicht getraut,
passiert,
Nein zu sagen?
Nee, das traust du dich dann nicht. Also, nee, das traust du dich nicht. Nee.
Ich komme nochmal drauf zurück. Ihr wart ja Stars, auch wenn du Kaufhalle gehen konntest und alles toll fandest.
So. Ich schon.
Also, komm.
Ja, aber den Namen, den Ausdruck gab es in der DDR.
Nee, den gab es damals nicht. Aber das, was da passierte, war.
Ja, das stimmt.
Konnte man da nicht sagen, nee, das mache ich nicht?
So war ich nie.
Nee,
ich habe allen Scheiß gemacht.
Ja, ja. War ja schön so, da haben wir eine Menge
drüber. Nee, war ich. Ich war nie, also ich habe zwar so eine Nase, die etwas in den Himmel zeigt, meine Stupsnase, aber ich war nie hoch. Nee, ich war immer normal und ich bin heute, Gott sei Dank.
Ja.
Also sonst wäre ich nee.
Ich glaube, es macht doch selbst keinen Spaß, wenn man
Nein. Ich glaube, irgendwann schadet einem das selber. Ja. Also. Und das geht mir heute, gucken Sie, was ich letztens erlebt habe. Das ist so zauberhaft. Ich gehe da mit dem Knie, deswegen hatte ich den Stock und so. Und da ruft eine Frau, ach, sind Sie ihr? Ich sage, nee, mein Mann ist auch krank, sie liegt zu Hause und so, ruft ihren Mann und sagt, komm mal schnell her, wir bringen die Chris mal schnell nach Hause. Ist doch zauberhaft, oder?
Ja, das wirkt
immer noch. Also das ist immer noch, und alle Ossis, die ich treffe, das ist noch wie eine Familie. Wir sind ja nicht mehr viel Ossis in Kleinwarnung. So. Aber das ist immer noch, also wir halten immer noch zusammen.
Ja. Ja, es gibt ja so ein paar Begriffe, wenn man so zurückdenkt, wenn ich so meine Jugend denke, das ist so, weiß ich nicht, Trabant und VEB und Chris Dörg. Also das sind so
VEB und Chris Dörg. Hammer!
Oder?
Komm, jetzt hast du mir eine kleine Überschrift gegeben. Wir sprachen über VEB und Dienstag.
Ja.
Und Trabant.
Ja, sie war auch schon die volkseigene Sängerin. Ist das so? Man, ja. Weil man hat schon
ist aber eigentlich schön.
Ist also vereinnahmt.
So soll es doch auch sein.
Ja, ja, ja. Sportler und populäre Künstler sind ja vereinnahmt. Ist so.
Und die Sportler waren damals so sauer, als uns der Schikora abgehauen ist in Neufundland.
Ja, ja.
Wirklich. Hm. Also, und dann konnte man ja.
Ja.
Der hat auf einmal hat er Englisch gelernt.
Ja.
Wir fuhren aber nach Kuba, da spricht man Spanisch.
Naja, da sollte man schon stutzig werden.
Und da hat mein Mann zum Chef gesagt, ihm ist ein bisschen komisch dabei, warum lernt er jetzt Englisch?
Ja, ja, ja.
Und da hat er gesagt, den müssen Sie mitnehmen, der kommt gerade von der Armee, also ja, das muss sein, den müssen Sie mitnehmen. Und dann am Anfang der Tournee haute der uns ab. Und der spielte wichtige Instrumente vor Gott. Und Gott sei Dank hatten wir noch einen Pianisten mit. Wir konnten ja in Kuba nicht sagen, uns ist einer abgehauen. wir sagten, der ist krank geworden und wir müssen das nochmal probieren. Wir haben 3 Tage wie die Blöden da geoxt und das Programm wieder uns aufgedrückt. Ich habe ihn dann mal angerufen, als wir schon jetzt waren. Und ich habe gesagt, hättest du das nicht nach der Tour?
Ja, okay, ja, so ja, ja.
Wirklich,
aber da sind wir beim spannenden Thema. Ja. Weil wir treffen.
Und ich habe das nur gesagt, weil da waren Sportler in der Maschine.
Ja.
Und die haben uns beschimpft. Immer die Künstler. Ja, hallo, von den Sportlern sind auch welche abgehauen.
Ja, klar. Ja. Thema abhauen. Es gibt ja eine Reihe von Künstlern, die aus verschiedenen Gründen.
Ja.
Auch eine Reihe von immer denselben Gründen drüben geblieben sind oder rübergegangen sind oder sich sogar hier hingesetzt haben und gesagt haben, ich stelle jetzt einen Ausreiseantrag und warte eben mit Berufsverbot und allem, was dazugehört. So eine Idee, war die bei dir irgendwann mal
nee,
da?
Nee, hast du nee. Was mal? Also wir waren ja auf den Westberlin, haben für die Reichsbahn gesungen und so.
Ja.
ich habe mir, ja, da hatten wir, da kriegt man, ich glaube, 10 Mark. Ich habe mir immer Schmalzstühlen mitgenommen, dass man sich für die 10 Mark vielleicht was kaufen konnte. Mhm. So, und das andere Geld kriegten wir dann in der DDR. Aber mir war das ganz, ich hatte nie das, wahrscheinlich liegt es auch daran, ich wollte nie ein Weltstar werden. Kann das sein, dass es daran liegt?
Vielleicht, ja.
Ich glaube, die in Westen gegangen, die wollten alle Weltstars werden oder so.
Ich weiß nicht, vielleicht können wir da auch, Chris, vielleicht darf man da nicht unrecht sein. Ich glaube nicht.
Ja, aber was haben die erwartet? Die hatten doch genug Sänger da drüben. Die waren doch immer froh, wenn sie in der DDR arbeiten konnten.
Ja, ja, ja. Aber so ein Schritt, es gibt ja 2 Gründe, warum man weg will. Einmal, weil man zu etwas hin will, Weltstar oder was auch immer.
Ja.
Oder weil man von etwas weg will. Und wenn der, weißt du?
Okay, ich wollte nie weg.
Aber wenn du sagst nicht, ich wollte ja von dir wissen.
Ich wollte nie weg, weil mir ging's doch gut.
Ja.
Mir ging's spitze.
Ja, ja.
Also, und dann ist es ja auch immer so, man sagt, in der DDR gab's nichts. Also da wir ja immer unterwegs waren, der Satz, manchmal klappt's mit der Streuung nicht, der stimmte wirklich.
Ja.
Weil, wir sind dann immer 2 Stunden eher in den Städten angekommen und dann haben wir die Geschäfte abgeklappert. Ja, und da habe ich so oft Sachen gekriegt, die es halt hier. Und dann hatten wir natürlich noch ein Glück, wir wohnten in der Nähe von Berlin und da gab es schon mehr als zum Beispiel in Dresden oder so.
Ja, ja.
Das ist so, aber ansonsten, also ich fand, sozial war das Land wunderbar in Ordnung. Ich habe hier nichts vermisst. Also medizinisch alles ist.
Ja. Du, absolut in Ordnung, aber wir sprachen über Schikora, sind wir drauf gekommen, würde ich das schon ganz gerne mal mal hören.
Und der war, und es tat mir eigentlich leid, das war ja ein fantastischer Arrangeur. Also dieses Lied von mir, Glaub nicht, was ich gesungen habe von ihm, das ist bis heute ein Lieblingstitel.
Ja, ja.
Da hat doch nach der Wende jemand geschrieben, schau mal, die sozialistische Sauberfrau Chris Dirk sang nie wieder so funky und schmutzig wie bei diesem Lied. Da hat jemand zu mir gesagt, wie kannst du dir das gefallen lassen? Ich sage, das ist ja das größte Lob, was einem passieren kann.
Ja.
Funky und schmutzig ist doch Hammer.
Ist der Schikora nicht der dann unter einem anderen Namen in der Band zurückgekommen ist? Und
nein.
Nee, das war
nein.
Nicht.
Schikora ist drüben richtig was geworden. Der hat in München sein Studio, der hat ganz viele produziert und der war ja wirklich ein kleines Genie. Also was Arrangements betrifft und der war richtig gut, ja.
Ich würde jetzt auch gerne noch mal kurz auf den nicht vorhandenen Star-Kult, aber nun doch Bewunderung eingehen. Es gibt ja auch Fotos, da ist euer Sohn, weiß ich nicht, 3, 4 und da wurden ganz viele Fotos gemacht mit ihm und am Spielplatz.
Der konnte
mit
das Mama nie leiden.
Das wäre die Frage gewesen.
Der konnte das nie leiden, das ist übrigens heute noch so. Ich habe kaum ein Foto von meinem Sohn, wo der nicht eine Fratze zieht oder so, jetzt aus Neuseeland, weil der ist ja nach 24 nach Neuseeland gegangen. Und ich bin froh, dass er dort ist, weil der hat seinen Traum gefunden. Also der lebt seinen Traum weg weit von der Zivilisation, macht alles selber. Der kann Häuser bauen, der hat sich jetzt Solar, der sagt, ich habe so viel Strom, ich weiß gar nicht, wohin damit. Der hat sich als erstes, hatte er sich ein Windrad gebaut, dann hat er eine Quelle da gefunden auf seinem Grund und Boden. Und der hat auch so einen großen Artikel in einer Zeitung von dem Deutschen, der den Leuten das beibringt, wie man biologisch alles anbaut und so. Der Junge ist ein Schatz. Also ich bin so eine stolze Mama, ich kann das nicht oft genug betonen. Ja. Leider hat er keinen Nerv für Singen. Der hat eine so geile Stimme. Er hat eine Stimme, die ist ähnlich wie die Stimme seines Vaters, sehr ähnlich, aber ist noch ein Zacken moderner, die kratzt so ein bisschen alles.
Du bist halt glücklich mit dem, was er macht.
Er ist glücklich.
Er ist zufrieden, es ist
sein
Leben.
Er ist glücklich, er sagt, er hat sein Paradies gefunden und da kann sich eine Mutter doch nichts Besseres wünschen.
Ja,
also,
Wir haben das Traumpaar schon angesprochen, haben wir schon gesagt. Wir beide, Steffi und ich, wir haben so im Vorfeld überlegt, weil wir wollen ja mit dir reden, wir wollen ja Chris Lörr kennenlernen. Aber man kann nicht ohne den Namen Frank Schöffel zusammen mit dir reden, das geht überhaupt gar nicht.
Ja, oder? Wir waren nun mal verheiratet und wir haben nun mal ein Kind miteinander.
Ja, wir waren ja nun mal.
Und wir haben nun mal, und die Stimmen passten gut zusammen, wir passten optisch gut zusammen, alles gut.
Ja.
Und wenn er nicht so polygam veranlagt gewesen wäre und immer noch ist, wären wir sicher auch nie getrennt worden. Oder hätte ich mich nicht getrennt. Ja. Ich habe mich ja getrennt.
Ja.
Und das war im Nachgang dann auch ein bisschen schwierig.
Das war schwierig. Das war auch für mich schwierig. Wenn ich im Radio ein Interview machte, wurde mir vorher gesagt, aber kein schlechtes Wort über Frank Schöbel. Hä? Wofür halten die mich?
Nee, oder? Ja.
Ja. So ging das nur. Ja. Ich wurde auch weniger beschäftigt. Ich bin ja dann, aber ich hatte eben doch Freunde, die mich dann mehr ins Ausland geschickt haben. Und das war auch okay.
Ja, ja. Also war für dich schon schwerer als...
ist immer für Frauen schwerer. Guck dir doch mal an, Abi und Esther Ofarim.
Ja.
Esther versank.
Ja.
Und die war besser als Abi.
Ja.
Also
ja,
hallo.
Ja, ja, ja.
Das ist immer, wenn Männer und Frauen sich trennen.
Esther und Abi Ofarim. Er hatte immer nur die Gitarre gehalten und die zweite Stimme gesungen.
Und, und die Frau war, die Esther war ein Traum, stimmlich. Okay. Ja.
Ah, du hast aber dein Ding durchgezogen, du hast gemacht.
Ja.
Auch viele Dinge gemacht, die
dir... Und viel Ausland gemacht, ganz viel Ausland gemacht. Mhm. Da hatte ich eben dann Freunde, die dafür gesorgt haben, dass ich also mehr ins Ausland komme.
Aber künstlerisch war zur Wende dann...
Sense, absolut Sense. Ich hatte für das erste Mal, das Jahr vorher, Verträge unterschrieben für eine Tour, was ich nie wollte, für die Pressefeste.
Mhm.
Ich habe das gehasst. Dieses Biersaufen und Bockwurst essen und die Leute und so. Ich habe keinen Spaß.
Ich habe das geliebt, aber ich habe es auch anders erlebt.
Nee, ich habe keinen Spaß an solchen Veranstaltungen gehabt. Und dann habe ich das aber, dachte ich auch vielleicht, dann verdienst du ein bisschen. Und dann wurde das ja alles abgesagt.
Ja, genau. Ja.
Dann habe ich gesagt, irgendwas musst du jetzt anstellen.
Ja. Pressefeste sind aber, das sind die Familien hinten. Die regionalen Zeitungen, Freie Presse in Sachsen und
wie alle hießen. Aber so. War nicht mein Ding. Hey Chris, saufst du mal mit uns?
Nee, aber so war es nicht.
Das habe ich aber erlebt, weil ich war ja fürs Volk.
Ja, ich war ja auch, ich bin auch das Volk. Und ich war's auch. Nee, und da war die große Bühne, Riesenorchester, Riesending, 3 Wochen lang probelagert, Sketche lernen, bla bla. Und die Leute saßen richtig in Reihen davor, so einer großen Freilichtbühne.
Normales Publikum.
Und hat normales Publikum.
Aber
und
sie standen auch, also ich kenne das.
Ja, na klar.
Nicht an der Bühne.
Wenn das Programm attraktiv war, standen sie natürlich hin und so. Und dann ging das los. Und man musste ein bisschen, also die Sketche mussten schon ein bisschen grober sein.
Ja, genau, und so ist es.
So ein feiner Humor.
Ja.
Aber so schlimm habe ich mich empfunden. Und das war toll. Und also ja, eine Menge Sachen erlebt. Und wir haben, da habe ich gelernt, übrigens Autos immer in Fluchtrichtung zu parken. Das mache ich noch heute. Ich, wenn ich mich irgendwo hinstelle, immer so, dass ich sofort weg, rein ins Auto und weg. Weil da war Tatsache so, so wie Chris sagt, wenn das Programm zu Ende war.
Du nicht mehr weg mit Autogramme schreiben. Richtig, heute ist ja anders. Autogramme will keiner mehr.
Selfies. Ja.
Wie ich das Wort hasse.
Ja, aber kannst du Geld sparen für Autogrammkarten, wenn du keinen Sponsor hast. Ich hatte mal Autogrammkarten
von der Super-TV. Nee, wir haben die immer, wir haben die immer selber bezahlt und die waren teuer, weil mein Mann legte Wert darauf, dass die gut gedruckt waren. Also nicht übers Internet, sondern so, der ging immer hin, wenn Andruck war und so.
Ja. Ich denke mir heute auch manchmal, die grinsen da in jede Kamera rein, dann tauchen irgendwann mal Fotos im Internet auf, dann guckst du.
Das kannst du heutzutage nicht mehr kontrollieren.
Du, das kannst du nicht mehr kontrollieren. Siehst aus wie ein Idiot.
Ja. Da brauchst du auch klar. Also da musst du auch alles ablegen, du an Vorbehalten hast. Das ist so und Ende. Also wir spielen heute nur für euch, ganz exklusiv, und wir haben dann noch eine große Überraschung. Wenn so eine Show schon anfängt, dann ziehen schon 30 Leute das Handy raus.
Du, wir hatten Veranstaltungen, oder ich hatte, da siehst du nur Handys. Die sind doch bekloppt, die kriegen doch nichts mit, und dann wird das ins Internet gesetzt. Ja. Und da siehst du manchmal aus. Wirklich.
Aber das ist ein interessanter Aspekt, den du sagst. Das ist auch immer mein Argument. Na klar, gibt es Momente, wo man sagt, weiß ich, bei Depeche Mode oder so, und jetzt willst du jetzt filmen. Aber in dem Augenblick, wo du das filmst, bist du raus aus der Stimmung, aus der Masse, in der du stehst, in diesem Erlebnis.
Du kriegst ja nicht
nichts mehr mit.
Nein.
Und diesen blöden scheiß Film auf dem Handy, den guckst du dir sowieso nicht mehr an. Genau. Also was soll's? Handy weglassen, den Moment erleben, im Herzen mit nach Hause nehmen und es war schön.
Oder sie kommen vor die Bühne und knipsen dich von unten. Ich habe mir gesagt, kommen Sie doch auf die Bühne, machen Sie das Foto hier oben, ich habe nichts dagegen. Ja. Aber von da unten sieht es doch doof aus.
Es gibt eine einzige Veranstaltung, die ich erlebt habe, wo vorher angesagt wird, keine Handys und so weiter und so fort, und wo das durchgezogen wird. Da werden die Leute während der Show aus dem Publikum rausgeholt, wenn die ein Handy in der Hand haben.
Klasse.
Zack, sofort weg.
Hammer.
Und zwar in der Art, dass alle anderen das sehen. Und Hammer. Es gibt von dieser Show im Internet ganz, ganz, ganz wenig Fotos.
Toll.
Kaum Videos, weil das wirklich unter größter, wir haben überall Kameras versteckt und finden die Leute und dann kommen die und ziehen die raus.
Finde ich
das ist die Show von ABBA in London.
Naja,
Diese ABBA-Ding da. Davon gibt's nichts.
Mit den Avataren.
Mit den Avataren.
Aber ich bin absoluter ABBA-Fan.
Ja, ja.
Also wenn ich S-Bahn fahren musste, was ich hasse, nur ABBA auf den Ohren.
Ja, ja. Meine Empfehlung, wenn dein Mann gesund ist, fliegt nach London und guckt euch die ABBA-Show an. Das ist mal der Tipp hier zwischendurch.
Ja.
Wir müssen aufpassen, Chris, weil Steffi hat ja einen Plan hier mit unserem Podcast.
Nee, wirklich. Also ich muss sagen, ABBA sind für mich, das ist das Größte an Musik.
Ja.
Und Michael Jackson. Ich bin so ein Michael Jackson-Fan. Ich finde nur, dass ich mit wie hieß denn die CD?
Thriller?
Ja. So, die CD hatte ich auf dem Ohren und habe im Garten, ich habe für meine Heidelbeeren, ich habe mal Heidelbeeren gehabt im Garten. Und da musst du bei die ganzen Kiefernwurzeln alle durchschlagen und sägen. Und dabei hatte ich die Thriller.
Ja.
Da habe ich richtig gut arbeiten können.
Oh, glaubt man ja nicht. Chris Dörr, wir haben ja nur eine Menge Songs von dir im Ohr und so. Es gibt ja auch viel neues Material.
Ich stehe unwahrscheinlich auch auf Rockmusik.
Ja.
Auf gute.
Ja.
Nicht, wenn sie zu laut ist.
Ja,
Und nicht, wenn sie zu kaputt ist. Ja, aber gute Rockmusik mag ich. Ja. Wie verrückt.
Ja.
Ich sage, es ist ja mein Traum, dass ich irgendwann auch mal mit einer Rockband irgendein Lied singe, interpretiere, noch bevor ich das Zeitliche segne.
Ich stell mir gerade vor, Silly featuring Chris Dörr.
Das müssen wir doch eigentlich auslösen mal hinkriegen.
Bei den Leuten. Was ist denn da los?
Ich hatte letztes Jahr im Sommer bei 34 Grad auf einer Waldbühne in Hitze eine Veranstaltung mit 20 Live-Titeln. Da saß eine von der Deutschen Mucke, die war eigentlich da, weil da sollte irgendein Hans mit der Geige spielen.
Hans die Geige,
So, Hans die Geige. Und die hat so toll über mich geschrieben.
Ja.
Die hat wirklich gut geschrieben. Ich sage, ich bin die Frau der Extreme. Und dann im Winter bei 7 Grad minus auf dem Weihnachtsmarkt in Eberswalde, 40 Minuten.
Ja.
Habe ich auch durchgestanden. Ja. Aber seitdem war das Knie kaputt.
Ja.
Weil ich habe mir gesagt, Mensch, die wissen alle, wie alt du bist. Und da darfst du nicht bloß hier so rumstehen.
Ja.
So ein bisschen hier mit den Beinen und so.
Ja.
Und Danach war das Knie richtig im Eimer. Da hat der Klaus noch gesagt, du fährst aber gut damit.
wir müssen unseren Hörern das also auch natürlich noch erzählen. Chris Dörrick, wir erleben Sie ja hier wunderbar, erfrischend, alles herrlich, super. Aber du hast ein neues Knie.
Ich habe ein neues Knie, ja.
Und mit dem musst du dich erst noch
2013 hat mir ein Busfahrer dieses Knie kaputt gemacht. Ja. Also nicht, indem ich mich vor den Bus geschmissen habe, sondern ich stand da
durchgeschüttelt.
Drin. Und der hat den so von der Haltestelle weggezogen. Ja, und das ist der schwere Bus. Und da hat es mich gegen so eine Eisenstange gehauen mit dem Knie da betroffen. Ja. Alles kaputt. Hat immerhin 11 Jahre dann nach der Minimal-OP gehalten. Und ich war danach, musste ich immer auf die Bühne noch. Ja. Wir hatten ja gerade eine Tournee angefangen mit Frank. Das war der Hautnah-Tournee. Ja. Und wir hatten ein Wochenende hinter uns und am Mittwoch danach passierte die Nummer. Ja. Das war schon schlimm. Da mussten wir das.
Wie hat denn das so nach so vielen Jahren funktioniert? So?
Genau, das wollte ich nämlich auch gerade fragen, weil ich kann mich an die Bilder erinnern. Und wir hatten auch viel Leserpost. Ja. Ach, wie schön. Die beiden wieder auf der Bühne und herrlich wie früher. Ja, wie hat's funktioniert in Wahrheit?
Eigentlich gut,
weil überhaupt?
Eigentlich, also es kam so. Also, ja, das würde der Frank nicht sagen, aber sie haben Karten schlechter verkauft. Ja. Und da haben wohl seine beiden, also wohl der Kantak und auch der, und der Tourmanager von uns, die haben wohl zu ihm gesagt, na, dann holt ihr doch die Chris wieder ins Boot. Ja. Und und dann hat er dann auch angerufen und da habe ich mir gesagt, also mein Mann, der ja nur mitgekriegt, was die ganzen Jahre von seiner Seite nicht so nett war mir gegenüber, hat er gesagt, willst du dir das wirklich antun? Und da habe ich gesagt, wisst ihr, Bühne ist Bühne, privat ist privat. So. Und so viel Künstlerin bin ich, dass ich das wegstecken kann. Und dann ging das aber eigentlich ganz gut. Also die Stimmen passten noch gut und er benahm sich auch anständig. Nee, das ging ganz gut. Und gut, zwischendurch habe ich schon gemerkt, dass es sich nicht verändert hat. Aber, und es war für die Leute, war das ein Schatz. Also schon die erste, und dann haben wir ja die Haut nah gemacht, die Säle waren voll und die Leute waren begeistert. Und aber dann kriege ich eben immer, ihr seid doch jetzt wieder zusammen. Ich sage, nein.
Oh Gott, ja.
Und erst hat er das so ein bisschen. Weil wir hatten uns ja auf der Bühne dann, haben so alte Briefe vorgelesen von Fans und so. Ich möchte gerne ein Kind von dir, dann und dann ist mein Eisprung, so eine Briefe sind da gekommen. Du bist ja als Frau auch nicht so glücklich drüber, wenn du so einen Mann hast, der solche Briefe an der Hand kriegt.
Siehst du, das war früher nämlich gar nicht anders als heute.
Nein, das hat sich nicht geändert.
Na, heute schreibt keiner mehr. Wo macht sich denn schon die Mühe? Schlüpfe auf die Bühne werfen reicht doch.
Ja, und dann haben wir uns auch noch, und dann habe ich mich auch noch so leise ein bisschen, bis er merkte, die Leute finden lustig, über die Scheidung lustig gemacht. Und dann haut er mit in die, also das war witzig.
Ja.
Deswegen kann ich gar nicht verstehen, dass er über diesen Artikel dann zu meinem 75. Wo eigentlich das Ähnliche stand, was wird andauernd auf der Bühne da, obwohl er da seine Fans hier dazu gekriegt hat, dass die einen Shitstorm gegen mich, was ich für böse Sachen schreibe.
Ja.
So ein Blödsinn.
Ja.
Da steht so dreimal, da habe ich zu der Journalistin gesagt, musste das dreimal schreiben. Ich habe ihn doch geliebt, immer hätte er auch gereicht.
Ja, ja.
So, weißt du, also gut, so sind sie halt, die Männer, oder? Okay. Du bist auch einer.
Ja, ich nehme das heute alles mit jetzt. Verteile dann an du die Männer,
heute
die
ich alles kenne.
Okay. Und habt ihr gemacht, Tournee war gut, alles schick, zack.
War blend.
Dann ist jetzt tschüss.
Irgendwann war tschüss, er wollte nicht mehr.
Ja, okay, gut. Und jetzt machst du dein Ding und schreibst deine Texte.
Ja, ich habe also schon bei der CD, die 12 erschienen, hatte ich schon bis auf einen alle Texte selber geschrieben. Das ist ganz ulkig zustande gekommen. Wir hatten eine Veranstaltung im Tierpark und da saß in der 5. Reihe so ein geschniegelter Typ, so ein großer, so die Haare so schwarze Sachen. Da dachte ich, sicher irgendein Manager aus West-Berlin, der wegen dem Frank da ist und so. Der kam dann zu mir hinter die Bühne und sagte, hier, ich bin so. Ich weiß nicht, ob ich schon mal was von der Band Dr. Kinski gehört
habe. Na klar. Dr. Kinski, die spielen AC/DC.
Genau.
Richtig.
Und der sagte zu mir, ich bin so und so, ich bin Dr. Kinski.
Ja.
Und weißt du, mein großer Traum wäre, einmal mit dir Highway to Hell im Duett zu singen. Ja. Dann habe ich gesagt, das ist doch aber gar nicht meine Musik. Du bist Rock'n'Roll. Ich sehe dich immer auf der Bühne. Du hast den Rock'n'Roll, du kannst das. So, und dann habe ich bei ihm Gastauftritt gehabt. Das war der Hammer.
Ja, sag ich doch.
Ich habe also She's Got the Jack,
ja,
also, gesungen. Ja. So, und dann haben wir das geprobt in einer fürchterlichen Bude in Weißensee, in einem Keller. Da war alles verqualmt. Und
ja, Rock'n'Roll, hallo.
Und da sagte der Drummer zu mir, weil Chris, weißt du, ich sage, na, Englisch bin ich nie so gut. Weißt du eigentlich, was du da singst? Ich sage, nee, warum? Ja. Sagt er, She's Got the Jack, heißt, ja, sie hat einen Tripper. Ich sage, was? und weil ich finde die Musik von AC/DC eigentlich Hammer, aber die Texte, ja, sind ja hallo.
Ja.
So, und da habe ich dann mir den zweiten Vers angehört. She played him hard. Nee, sag ich, das singe ich nicht. Das singe ich nicht. Habe ich nur den ersten gesungen, der ist ja nicht ganz so schlimm. So, und dann habe ich eben den Refrain ewig lange gesungen. Also erstmal ist das Rock'n'Roll-Publikum, entschuldigt, liebes Schlager-Publikum, der Hammer.
Die sind anders, ja.
Die sind anders. Ich kam mir vor wie eine Voodoo-Priesterin da unten. Die jungen Kerle da unten. Ja, ja, das war wirklich irre.
Ja, ja.
So, und dann habe ich also mit ihm auch, dann haben wir links von mir, rechts von mir verrockt. Das war klasse.
Ja.
Wollte er unbedingt mit mir singen. So,
ja, ja.
So, und der sagte dann zu mir, da war ich virtuell auch noch. Ja. Und dann haben wir, ach, wie heißt das Ding? Wie heißt denn das Lied? Das ist nicht von AC/DC.
Oh, scheiße, mir liegt es auf der Zunge. Warte mal.
Mit einem blöden deutschen Text. Ein so blöder deutscher Text. Der Text hieß Der Hund von Baskerville.
Ja, warte, ich weiß es gleich.
Das haben Paranoid.
Ja, doch, Paranoid.
Paranoid.
Ja?
Paranoid von Black Sabbath.
Black Sabbath war es, ja. Mhm. Ja, genau. Das haben wir auch gesungen. Das,
ja,
war
auch, ja. So. Perfekt dabei gewesen, gerne.
Ja, ja. Das war Hammer.
Ja.
Das war da in, wie heißt das da, an der Dame oder am See?
An der Spree, hier, Neu-Helgoland.
Genau, da haben wir das
da gemacht. Da ist doch Dr. Ja. Kinski, da treten die auch immer auf.
Da haben wir das gemacht.
Das hätte ich gerne gesehen, Dr. Kinski. Richtig geile AC/DC-Band. Ja.
Der kommt da so, der hatte da so schwarz umränderte Augen und so einem Langel. Und das, er ist der Irrenarzt und das Publikum sind seine Patienten. Ja.
Und der Gitarrist
klatscht in die schmutzigen Händchen.
Ja. Und der Gitarrist in dieser Band ist übrigens zeitweilig Schirmacher.
Und das weiß ich, den kenne ich ja, den kann ich ja. Ja, klar. Aber der Misha, der andere, der Gitarrist, der ist doch so krank. Der,
ja,
oh, der war, oh Gott. Also eine Gitarre spielte der, boah, Hammer.
Nachdem ich dieses Jahr mal bei echten AC/DC war, muss ich den Vergleich mal machen.
Da war meine Freundin auch in München. Die ist extra nach München gefahren, weil das war ein Erlebnis. Die hat mir die ganzen Bilder geschickt. Ist ja irre, dass der Typ immer noch seine kurzen Hosen hat.
Ja.
Es ist wirklich verrückt.
Wir waren auf dem Hockenheimring und es war wirklich Wahnsinn, wie viele Altersgruppen da vor der Bühne stehen. Das ist wirklich so ein Generationending.
Absolut, ja.
Die sind extra nach München, weil sie wollte jetzt was Richtiges erleben. Und das war.
Aber Chris Berg mit AC/DC-Nummern, das ist ja wirklich der Hammer. Und das musikalisch ist das für Musiker, für deutsche Gitarristen und Bands unheimlich schwer zu spielen, weil man denkt immer, das ist ganz simpel. Aber das ist
ja
nicht.
Stimmt.
Es ist auf eine Art so simpel, dass es unheimlich schwer ist, dass es so klingt wie AC/DC.
Ja.
Und das ist eigentlich Angus Young, der die Gitarren-Soli und so macht und so, ist das eine. Aber der wirkliche Motor ist der Rhythmusgitarrist bei AC/DC. Das ist hochgradig schwer.
Ja.
Und ich freue mich für dich, dass du da deinen Traum erfüllt hast.
Nee, das war wirklich, mein Mann war stinksauer, wer mich umgepolt hat und warum. Warum ich jetzt? Aber es war einfach. Nee, ich habe mir einfach gesagt: Hallo, ich bin in einem Alter, da darf ich alles.
Natürlich.
Da darf mir keiner mehr was übel nehmen.
Ja,
oder?
Na klar. Guck dir Heino an. Der hat wahrscheinlich den gleichen Satz gesprochen.
Ja, das hat jetzt einfach Spaß gemacht.
Ja.
Und dann hat der praktisch, der Lars Sens, der hat mir dann dieses Studio besorgt. Der sagt: Du brauchst eine Platte. Ich sage: Wozu denn?
Ja.
Ich habe so viel DDR-Titel, wahnsinnig viel. Die waren so gut, die kann ich heute noch singen.
Ja.
Die waren, das war eine tolle. Wir haben die mit riesen Orchestern. Das gibt es heute gar nicht mehr. Das war wirklich noch richtige Musik. Und da sagt er: Nee, du brauchst eine neue. Und dann hat er mir einen Text geschrieben. Dann hat er mir einen Text geschrieben. Und die anderen Texte habe ich alle in den geschrieben.
Ja. Aber wer hat die Musik geschrieben? Also Text ist nur eine, du kannst
also
Dichtband veröffentlichen.
Drei, auf die bin ich nicht so sehr stolz, da habe ich die Musik, das ist einfach sehr einfach.
Ja.
Oder vier sogar, glaube ich. Und dann hat Uli, der ist Uli Basser von Frank, der hat damals die Technik. Mhm. Uli hat geschrieben, Erinnerung, wunderschön geschrieben. Und dann hat der noch geschrieben, ich muss wieder mal raus. Und dann hat der noch geschrieben, das Katzenlied, mhm. Toll. Ja. Liebeslied für eine Katze.
Quasi befreundete Musiker, bekannte Musiker,
ja,
die
genau.
haben gesagt, okay, wir machen die. Und du selbst hast die Texte gemacht.
Und dann habe ich mir, ja, und dann, ich hatte die Texte gemacht. Und dann haben sie mir auch im Studio Titel, die nie erschienen sind, die so. Da hatte ich einen, den sollte eigentlich mal, wie heißt die Sängerin? Scheiße, jetzt habe ich es auch vergessen. Ja. Und der lag noch rum und da habe ich einfach neue deutsche, es waren alle in Englisch und habe ich neue deutsche Texte gemacht.
Worüber schreibst du?
Über alles.
Deine Themen.
Gib mir doch mal deine Adresse, ich schicke dir so eine. Ja. Zumindest die kann ich dir schicken, da habe ich noch genug davon. Die andere ist nur gebrannt.
Ja.
Wenn die dann, wenn es die in Vinyl gibt, kriegst du die.
Ich habe unbesprochen, dass ich der Vinylfreak bin. Aber mich interessiert das. Was sind die Themen, die dich bewegen, über die
aus dem Leben
schreibst?
So, ich muss wieder mal raus, weil alles mich ankotzt. Ich muss wieder mal raus und dann. Und da kommen eben dann auch so eine Hängematte und ein gutes Buch, aber bitte keinerlei Besuch. Also ich schreibe immer manchmal so ein bisschen lustiger. Die Liebe ist das Schönste auf der Welt. Leider weiß man nie, wie lange die Liebe hält. Mhm. Manchmal tut es für ein ganzes Leben, meistens doch besinnt sie sich daneben.
Ja.
Und dann, du kennst dich selbst nicht mehr, warst nie romantisch. Pflückst Blumen hinterm Haus und schenkst dir ein. Warte mal, ach, jetzt komme ich nicht drauf. Das ist ja blablabla. Wenn ich den so
Lebenserfahrung. Ja, absolut. Nee,
viele lustig. Und dann habe ich mir damals, das war sehr süß, dann habe ich mir damals eine Enkelin geschrieben, weil ich immer noch kein Enkelkind hatte. Die ist Marie, das kleine Mädchen mit Zöpfchen dünn wie Fädchen. Und das ist ein ganz süßes Lied.
Ja.
Wollte ich eigentlich erst das Katzenlied draus machen, aber das ging dann nicht.
Hast du denn inzwischen eine Enkelin?
Nee, ich habe 2 Enkel. Aber Spitzentypen. Hammertypen, wirklich. Ja, die sprechen Englisch und Deutsch.
Ja.
Aber Deutsch wollen sie nicht lesen und schreiben lernen, weil sie wohnen ja da und da spricht man ja Englisch. Also warum sollen sie das so?
Mhm.
Aber sie sprechen perfekt Deutsch und perfekt Englisch.
Ja? Mhm. Naja, wenn man so zweisprachig groß wird,
das ist
natürlich der leichteste Weg, eine Sprache zu lernen.
Ja.
Als wenn man in irgendeinem Alter anfängt.
Nee, Mama hat immer mit ihnen Deutsch geredet und mein Sohn Englisch.
Ja.
Ne? Mhm. Genau. Mein Sohn war ja auch der, als er da hingekommen ist, kannte er, das war mutig, was der gemacht hat. Der hat alles in den Container gepackt, weil er hatte einen Kumpel, mit dem hatte er in Potsdam schon gearbeitet, der war Chef in dem Laden, wo er gearbeitet hat. Der hat ihm dann den Laden übergeben und dann hatte er ihn mal eingeladen und hat gesagt, du, ich könnte dich hier auch gebrauchen, ich habe noch so eine Filiale und so. Und da hat er sich wirklich entschlossen und hat alles in den Container gepackt, konnte kaum Englisch. Der hat sein Englisch eigentlich von einem Maori gelernt.
Ja.
Und hat von dem aber alles gelernt, auch was man für Pflanzen im Busch essen kann, wenn man sich mal verläuft oder wenn man nicht, was man nicht und wie die alle heißen, das weiß Alexander alles in Englisch und Maori.
Ja.
Also.
Naja, es gibt Leute, die sind einfach, habe ich den Eindruck, oft mutig.
Ja, also das fand ich unheimlich.
Wenn man so ein sicherheitsveranlagter Typ ist, so, dann sagt man vielleicht übermütig.
Nee, also aber, ich weiß nicht, ob ich den Mut gehabt hätte.
Was ist das Mutigste, was du jemals gemacht hast in deinem Leben?
Einmal bin ich mit dem Weltmeister im Tandemfahren hier im Velodrom, so Prominenten so gefahren. Von da an wusste ich dann, dass ich zu hohen Blutdruck habe, weil der Geschke sagte, na, jetzt wird's ganz schnell. Und ich meine, die hinten bist du ja angeschnallt, die Beine, sonst haust du dir ja die Pedalen in die.
Ja.
Das kannst du nicht.
Ja.
Ich dachte mir nur, die Beine gehen doch von alleine.
Ja.
Du, da habe ich die ganze Zeit immer ganz laut gesagt, du musst.
Ja, also so, mittreten dann, quasi.
Mittreten. Ja. Das ist so schnell, dass deine Knie nicht mitmachen.
Ja.
Das ist der Wahnsinn.
Ja.
Aber es ist ein geiles Gefühl, wenn es das Rad so in die Schräge drückt.
Mhm.
Du merkst nicht, dass das so schief steht. Du denkst, das ist so gerade.
Ja.
Weil ich bin immer gerne Rad gefahren. Und deswegen dachte ich, das ist was für mich, habe ich also gesagt. So, und dann bin ich von dem Fahrrad abgestiegen und hatte so einen roten Kopf. Und mir war so schwindelig.
Mhm.
Und da sagte der Keschke zu mir, willst du das nächste noch mitfahren? Das ist eine halbe Stunde später, da habe ich gedacht, scheiße. Du bist die einzige Frau, du bist die Älteste, das sind alles Jüngere, die Kerle. wenn du jetzt, nee, da freuen die sich, das machst du nicht. Und wenn du da auf die Fresse fällst, kriegst du gute Presse. Mhm. So, also, jetzt ist ein blöder Gag jetzt, ja, weil die hatten das ja eigentlich aus der Wertung genommen, weil wenn du mit dem Ding hinfliegst, kannst du nicht viel machen.
Ja,
du
machst
dir viel kaputt. Mhm. Und da habe ich gesagt, ja, das war dann eine halbe Stunde später und da hat er zu mir gesagt, da waren wir nämlich Zweiter beim ersten Mal, das war allein. Ja. Und dann sagt er, musst du unbedingt gewinnen? Ich sage, nee, es macht nur Spaß. Du, wir können nur die Letzten sein, das macht mir nicht aus. So war ich immer, ich muss nicht hier. Boah. So, und dann haben wir das und dann sagt er so, und jetzt haben wir Blumenstrauß, so, und jetzt machen wir eine Ehrenrunde, jetzt kannst du dich, und da habe ich da ein Theater hinten drauf gemacht, da haben die mich dann angerufen, wir haben noch nie jemanden gehabt, der so klasse da hier, würden Sie denn nochmal, und Gott sei Dank haben sie mir nochmal angerufen. So, und da bin ich dann zum Arzt gegangen und sagte, sie haben aber wirklich so einen hohen Blutdruck. Ja. Und von da an nehme ich nicht Tabletten.
Okay.
Da war ich schon 64.
Ja. Ja, Frau Heidrich, so ist das.
Ja, ich gucke streng auf die Uhr, weil wir sind schon ziemlich weit.
Ja, dürft ihr mit mir nicht reden, ich höre nie auf.
Aber schön, wir haben ja jede Menge erfahren. Wir sind irgendwie einmal so durchgeritten durch alles.
Gibt es irgendwas, wo du sagst, das würde ich anders machen, wenn ich nochmal eine Chance hätte? Versuche jetzt mal so ein paar philosophische Sachen noch so rauszukitzeln, so ein bisschen.
Ich glaube, ich würde nichts anders machen. Ich würde auch den Job nochmal machen.
Ja.
Mir hat das immer Spaß gemacht. Singen. Aber komisch ist bei mir, nicht unbedingt die Auftritte.
Ja.
Aber im Studio arbeiten und so zu erleben, wie ein neues Lied entsteht. Mhm. Und wenn du dann auch noch selbst den Text geschrieben hast.
Ja.
Und wenn du dann auch noch, wie jetzt bei meiner neuen, die ich mir zu meinem 80. geschenkt habe, die Musiken auch noch. Wenn du, da, ich kann ja keine Note.
Ja.
Ich habe dann immer gesagt, Jungs, geht mal raus.
Ja.
Macht mal die Maschine an.
Ja.
Ich sing's
mal vor. Ja.
So, ja. Mhm. Und Frank Sinatra konnte auch keine Note von Weltstar.
Bei den Beatles ist nicht eine Note von irgendjemandem geschrieben
worden. Na siehste.
Ja, ich habe ein neues Lied. Ja, spiel mal vor. Ah, okay, so machen wir das.
Wenn ich im Studio gesagt habe, schreibt er die Noten, was für Noten?
Ja. Ja, ist egal. Musik ist Gefühl, Musik ist Emotion.
Musik ist Gefühl. Und ich finde auch, wenn man so lange in dem Job ist und sehr musikalisch ist, dann kann man auch mal Lieder schreiben.
Na ja, klar.
Gut, das sind nicht die größten Dinger. Aber, aber
spielst du ein Instrument eigentlich?
Leider nicht.
Nicht.
Ich hatte irgendwann mal, da war ich, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr. Da habe ich zu meinen Eltern gesagt, ich möchte Gitarre lernen. Ja. Und da war ich beim Gitarrenlehrer und der fing vom Urschleim an. Ich wollte eigentlich nur ein paar Griffe lernen. Ja. Und das hat mich so genervt. Der ist dann Gott sei Dank in Westen abgehauen. Musste ich nicht extra kündigen. Ich ärgere mich bis heute, dass ich das nicht kann.
Ja.
Weil mit einer Gitarre wärst du natürlich unabhängig. Ne?
Ja.
Ich habe auch schon oft, ich habe schon oft auf der Bühne einfach A cappella gesungen, das geht auch wunderbar.
Ja, ja.
Wir waren in Annaberg Buchholz und da habe ich gedacht, oh, ich kann doch dieses Lied von dem Günther, nee, dieses Lied hier, wenn es draußen wieder schneit, da haben wir unser frei. Es fängt überall zu wabla, ist draußen gute Schneeschuhbahn, liegt auf unser Höhe. Das erste Finkle Schnee, da schieben wir unser Schneeschuh und fahren der Feier so frisch und frei, wie wir Ortsgebirgler sei. Wir halten aus dem Sturmgebraus, ob's wattert, stürmt und schneit auf unser Höhe, da liegt erster Schnee und so weiter.
Wo die Hasen Hosen hasen.
Das ist die heimliche Nationalhymne der Erzgebirge. Und als ich das in Annaberg Buchholz in der Show von Frank gesungen habe, hat er mich beschimpft, wie ich darauf komme, das Programm so zu verändern, weil der Saal stand.
Ja, klar, logisch.
Ja. So, und die wirklich so, da stehen die drauf. Und ich singe auch manchmal so kleine Chansons einfach a cappella, das geht auch wunderbar.
Natürlich, ja. Ja, wenn man es kann, muss man es auch machen.
Ja.
Macht die Sache ja auch vielseitiger und bunter. Steffi, bremst uns.
Ja, na, also ich würde ja auch gerne noch eine Stunde, aber dann müssen wir sie noch mal einladen.
Ja.
Was kommt dann, Christoph, im Alter, oder?
Dann hast du Gitarre gelernt und noch ein neues Album und eine Tour hinter dir mit AC/DC, mit den Echten.
Ja.
Mit den Echten, die werden sich bedanken. Ja.
Aber wenn man sowas also wüsste von jemandem, wie man heute von dir erfahren hat, hätte man schon lange mal sagen können, weiß ich nicht, also ich erinnere mich jetzt wirklich ein paar Jahre zurück, aber lass doch mal Christo Elke und die Pudis mal zusammen was machen oder so.
Ich habe übrigens von Pudis 2 Titel gesungen, die sie geschrieben haben für mich. Ja. Wo, sag mir wo, geht unser Boot an Land? Wo, sag mir wo, sind uns alle Straßen bekannt?
Ja. Aber sowas mal zu machen, so als Nummer oder so, da steckt noch so viel
da
drin.
Da steckt Überraschung drin.
Ich musste ehrlich sagen, dieses Glauben, ich kennst du nicht, wa?
Nee.
Das wurde zu DDR-Zeiten ohne gespielt, weil ich hatte ja sowas nicht zu singen. Ja. Das ist eine Art Rocknummer.
Ja, ja.
Die ist ja entstanden, die hatte schon mal jemand anders gesungen. Und der spielte mir das vor und sagte, oh, das will ich singen, das ist ja der Hammer.
Ja. Ja. Mhm.
Deswegen nicht so schmutzig und so funky wie bei diesem Lied. Okay.
Ja, Mensch, was wünschen wir denn? Mit dem Knie, jetzt hast du da alles
gehört? Gesundheit.
Gesundheit,
ja. Ich bin ja jetzt in der Zeit der Ersatzteillager. Also möge es nicht noch eins werden. Es reicht, wenn ich ein künstliches Knie habe.
Ja. Und es ist jetzt ungewöhnlich. Also klar, Gesundheit für dich und für dein Leben, ganz klar.
Ja, nein, Gesundheit ist wirklich. Wenn du gesund bist, war immer mein Lieblingssatz. Ja. Wenn ich gesund bin und ich bin ganz arm, kann ich auch unter der Brücke schlafen. Aber wenn ich krank bin, geht das nicht.
Ja. Aber ich würde heute mal diesen Satz auch so sagen, dass ich all unseren Hörern, die jetzt hier zugehört haben, diesen Podcast hier oder so, dass die so eine Art von Humor teilen, wie du ihn hast.
Ja, bitte. Ein bisschen schwarzer Humor schadet keinem.
Ich glaube, das hilft in so vielen Lebenslagen.
So viel gute Laune. Das hilft in vielen Lebenslagen. Wirklich, du musst dir manchmal, es kommen Dinge auf dich zu, die sind wirklich blöd und du musst einfach da, so wie ich vorhin schon erzählt habe, ich habe diese OP am Knie und lass mir also diese spinale Narkose geben, wo du oben total, ich lieg da mit ausgebreiteten Armen, woran erinnert das, und merke, wie unten mir einer die Nägel in die Beine schlägt. Das ist mein Humor. Und da musste ich die ganze Zeit bei der OP lachen.
Ja.
Und ich fand es
so. Always look on the bright side of
it. Ich hab ja das alles gehört. Die hämmern und sägen da und das kloppt und macht.
Oh Gott.
Ich dachte, das ist ja wie in irgendeiner Werkhalle hier oder so.
Hoffentlich musst du das nicht nochmal erleben.
Nein, aber dir tut doch nichts weh. Du merkst es doch nicht.
So, liebe Hörerinnen und Hörer, wir kommen jetzt in der von der Pharmaindustrie gesponserten
Abteilung. Die Sprechstunde bei SuperTV. Nee, mach mal lieber nicht. Wir schließen lieber damit, dass du zuversichtlich bist und immer gut gelaunt.
Ja, wirklich, das muss sein.
Also das ist wirklich bemerkenswert. Behalt dir das bei.
Ja. Aber da kannst du Gift drauf nehmen.
Ja.
So, danke, dass wir uns getroffen haben. Danke für diese tolle
Stunde. Ich danke euch. Es war lustig. Wieder mal.
Alles Gute.